Dr. Ann-Sophie Geier ist Geschäftsführerin des Spitzenverbands Digitaler Gesundheitsversorgung, der als gemeinsame Stimme aller E-Health-Anbieter und Förderer in Deutschland auftritt. Dr. Ann-Sophie Geier ist studierte Pharmazeutin und hat im Bereich Real-World Evidence und Outcome Research an der WWU Münster und an der Harvard Medical School promoviert. Im Podcast erzählt Ann-Sophie, welche Hoffnungen sie in das geplante Digitalgesetz setzt, wie wichtig Verbandsarbeit für den Erfolg von Telemedizinanbietern und DIGAs ist und wie eine gute Kommunikation den Veränderungsprozess im Gesundheitswesen voranbringen kann.
Ich freue mich total, Ann-Sophie Geier, heute mein Gast. Ann-Sophie Geier, viele Menschen, die sich mit Digitalisierung im Gesundheitswesen in Deutschland befassen, werden sie kennen, denn sie ist Geschäftsführerin eines Verbandes, darüber wird sie uns gleich mehr erzählen. Der Verband, ja, dem du vorstehst, liebe Anne, der befasst sich rein mit digitaler Gesundheit, Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, richtig?
Genau, ja.
Als diese Rolle oder mit dieser Rolle, die du einnimmst, hast du natürlich wie kaum jemand anders einen Überblick über den deutschen Markt und auch über die aktuellen Entwicklungen. Und darüber wollen wir heute sprechen und wir wollen auch darüber sprechen, warum Lobbyarbeit, also das ist ja Verbandsarbeit so im Großen und Ganzen, warum das so wichtig ist. Ich freue mich erstmal total, dass du mein Gast bist und dass wir jetzt die nächste Dreiviertelstunde zusammen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, fangen wir doch mal an. Wir haben gerade Mai 2023. Wir haben sehr viel Bewegung in der Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen. Vielleicht fangen wir mal da an. Wie würdest du im Moment so den Status quo beschreiben?
Also auf der regulatorischen Seite ist es so, dass wir mit den Hufen scharren und endlich dieses Gesetz sehen wollen, das Lauterbach ja auch schon angekündigt hat, das Digitalgesetz mit ganz vielen spannenden Neuerungen. Also das ist wirklich, da warten wir täglich drauf und das ist, glaube ich, für die Branche sehr wichtig. Genau, und insgesamt läuft es dann aber auch auf europäischer Ebene weiter. Wir sehen in Frankreich einen neuen Zulassungspfad.
Für Apps auf Rezept.
Genau. Ein Zulassungspfad für Apps auf Rezept und auch Telemonitoring-Anwendungen, was ja auch sehr spannend ist und wo wir in Deutschland, glaube ich, auch noch sehr viel lernen können und dann vielleicht auch mit übernehmen in den deutschen Markt.
Ja, also wir warten auf das Gesetz. Gleichzeitig passiert ja viel, auch im DIGA-Bereich. Das ist ja so ein bisschen das Thema, ihr wurdet jetzt gegründet, der Verband wurde gegründet. Ich war tatsächlich mal Gründungsmitglied.
Satzung drin, da stehen die ganzen Gründungsmitglieder. Wer das nachlesen möchte, auf unserer Homepage, ja.
Ja, genau. Nee, es ist nicht erfunden. Und der Verband wurde ja gegründet, um diesen ganzen, sagen wir, neuen eigentlich Unternehmen dann auch eine Stimme zu geben. Wer ist bei euch Mitglied jetzt heute?
Also wir sind inzwischen 170 Unternehmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das sind die DIGA-Unternehmen, es sind Unternehmen im Bereich digitale Pflege, also die digitalen Pflegeanwendungen stehen jetzt in den Startlöchern, digitale Prävention, Telemedizin, Telemonitoring, aber auch viele andere, also Labordaten, Interoperabilität, Verbesserungen, Symptomanalyse, also eigentlich alle Bereiche, die man sich vorstellen kann. Und was sehr, sehr schön ist, dass wir wirklich so einen Spirit haben im Verband, dass alle diesen Bereich voranbringen wollen. Und wir haben erstaunlicherweise, und das, glaube ich, ist vielleicht in anderen Verbänden gar nicht unbedingt immer so, sehr häufig auch eine ähnliche Vorstellung, was sich verändern muss. Und deswegen macht es umso mehr Spaß, wenn man da mit so einer starken, vereinten Stimme dann auch spricht.
Mhm. Und wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen mal den Status quo angucken wollen. Ich habe das Gefühl, es ist total viel Bewegung gerade im Markt, weil uns ja auch das Gesundheitssystem gerade aus allen Ecken und Enden irgendwie auseinanderfliegt. Also es gibt viele Insolvenzen, drohende Insolvenzen. Es gibt wirklich Fachkräftemangel, der total interessante Blüten schlägt. Ich habe, glaube ich, eine Headline irgendwo gesehen, Putzfrau assistiert bei der OP. Es ist so spürbar, auch in der Bevölkerung. Und jetzt ist es natürlich so, bei euch im Verband sind Telemedizinhersteller, da E-Rezept ist ein Thema, aber auch Apps auf Rezept. Und das sind ja Sachen, die eigentlich da sind, aber es geht alles total langsam. Und wir haben jetzt, oder ich habe gestern erfahren, es gibt so erste Insolvenzen auch, zum Beispiel bei Liga-Herstellern. Wie schätzt du da gerade den Stand an? Was passiert denn da gerade? Ist das so ein Reality-Check, in dem wir uns befinden? Oder brauchen die Unternehmen einfach noch einen längeren Atem?
Also ich glaube, das sehen wir in allen Branchen gerade, dass es schwierig ist, vor allen Dingen natürlich, was Finanzierungsrunden angeht. Das hat mit dem Zinsumfeld zu tun, wo ja wirklich alle Bereiche von betroffen sind, von Baubranche und aber natürlich auch die Start-up-Welt. Das ist natürlich nicht nur beim Gesundheitsbereich so. Es ist auf jeden Fall nicht einfacher geworden im Jahr 2023. Umso wichtiger ist es jetzt auch, dass wir dem Markt weitere Möglichkeiten eröffnen. Und das soll ja mit dem Digitalgesetz passieren. Also es sollen zum Beispiel hybridere Versorgungsansätze mit reinkommen, also dass zum Beispiel digitale Gesundheitsanwendungen auch Ärzte stärker mit einbinden können. Es soll
die Ärzte auch wünschen, ne?
Genau, die Ärzte wünschen das, die Hersteller wünschen sich das auch vielfach. Also es gibt viele tolle Ansätze, die es bislang nicht ins Verzeichnis geschafft haben, weil sie einen hybrideren Ansatz hatten. Genau, und Telemedizin, du sprachst es auch an, Ende des Jahres haben sich ja auch zwei größere Player aus dem Markt zurückgezogen, was natürlich extrem bedauerlich ist, weil wir ja genau das brauchen. Du hast es erwähnt, Fachkräftemangel, der ist jetzt schon elementar und der wird sich so viel weiter zuspitzen, dass wir die Regulatorik schaffen müssen, damit diese Unternehmen, die ja da sind und die auch vielfach die Nachweise haben, dass was bringt die E-Health-Versorgung, dass die auf dem Markt auch weiter Fuß fassen können, bestehen können. Und da haben wir in den letzten anderthalb Jahren ganz intensiv darauf hingewirkt, haben uns natürlich auch bei der Strategie eingebracht, sprechen natürlich auch mit vielen Ärzteverbänden, mit anderen Leistungserbringern von den Apothekern, über Psychotherapeuten natürlich. Und alle wollen, dass sich was bewegt und allen geht es auch zu langsam. Also das muss man ganz klar sagen. Und insofern werden wir jetzt den Druck auch weiter hochhalten, dass da wirklich die Veränderungen reinkommen und auch im anstehenden Gesetzgebungsprozess, dass das so ausgestaltet ist, dass es nicht so Minimallösungen werden, weil das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Es hört sich erstmal gut an, aber dann die Formulierungen sind dann so eng gefasst, dass eben auch wieder Beschränkungen reinbringt.
Ja, genau. Weil man muss ja wirklich vom Ergebnis her denken, denn wir müssen ja total viele Themen einfach auch lösen, auch in den nächsten Jahren. Und ich finde jetzt so zwei Perspektiven sehr spannend. Das erste ist zum Beispiel das ganze Thema DIGA. Da kommt ja oft die Kritik, warum werden denn Ärzte, medizinisches Fachpersonal so wenig eingebunden? Und da liegt dann der Teufel wieder im Detail, weil per Regulation war das gar nicht gewünscht. Ja? Also es musste eine Standalone-Lösung sein, damit es überhaupt so eine DIGA, so eine App auf Rezept werden konnte. Und jetzt merkt man aber, das funktioniert vielleicht gar nicht so gut oder positiv formuliert, es könnte besser funktionieren, wenn Menschen eingebunden werden. Und passt das jetzt so Stück für Stück an? Kann man das so sagen? Also du hast ja da viel mehr Einblick als ich.
Ja, also ich glaube, es gibt, das muss man so ein bisschen differenziert betrachten, es gibt sicherlich Anwendungsgebiete, wo es sehr wohl, sehr gut funktioniert, wenn die DIGA in der Hand des Patienten, das muss sie ja immer sein, als digitaler Helfer den Patient begleitet und der Arzt punktuell dazukommt, das ist ja auch jetzt schon möglich. Also zum Beispiel, dass der Arzt sich einen Output aus der DIGA anschaut, das soll natürlich noch nutzerfreundlicher werden, wenn das dann auch alles in die EPA eingespielt wird und da sind wir halt leider noch nicht vom digitalen Ökosystem, aber das soll kommen, soll auch kommen, dass die Daten dann aus der EPA wieder ausgelesen werden können in die DIGA, also dass ich zum Beispiel Medikationsdaten dann auch wieder dazu spielen kann, also das, was uns eigentlich in vielen Bereichen als Selbstverständlichkeit erscheint, das wird jetzt vom Gesetzgeber reingebracht und das ist natürlich extrem wichtig und muss as soon as possible kommen. E-Rezept, du sprachst es auch zu Beginn an, ist ein weiteres Thema. Aktuell ist es wirklich so, ist jetzt wirklich painful für die Patienten, an ihre DIGA zu kommen. Die müssen zum Arzt, der Arzt schreibt ein Rezept, so wie man es kennt aus anderen Bereichen, also ein wirklich Papierrezept und das muss dann zur Kasse und manche Kassen haben auch immer noch keine digitale Möglichkeit, dieses Rezept einzureichen und das muss dann per Post dahin geschickt werden. Das sind so Punkte, warum DIGA eben vielleicht langsamer angenommen werden, als man es dachte. Wobei ich mich auch immer frage, wir haben halt auch keine Referenzwerte. Ne? Deutschland ist ja da mal Vorreiter gewesen. Wir haben kaum Vergleiche, wie so eine Adoption Rate eigentlich aussehen müsste. Und was wir aber natürlich wissen über die Ärzteschaft in Deutschland, wir machen ja selber auch Schulungen im Verband. Die sind CME-zertifiziert, also das heißt, die Ärzte können da die Punkte sammeln und da sind auch immer viele innovative Ärzte dabei. Aber das ist wie dieser Innovation die Kurve, die wir kennen, ja, das sind die Adopters, die Early Adopters, die sind dabei und jetzt gilt es eben diesen großen Bauch, wo auch viele kurz vorm Ruhestand sind, aber trotzdem zu motivieren und zu sagen, das ist einfach wie ein weiteres Werkzeug in eurem Koffer. Ihr habt Arzneimittel, ihr habt Heilmittel, Hilfsmittel und das ist ein weiteres Werkzeug und das könnt ihr doch bitte auch den Patienten anbieten, wenn es für sie passt.
Was ich halt so spannend finde an Apps auf Rezept ist, dass sie strukturiert die Ressource Patient, Patientin nutzen können, weil heute erfährt man als Patient so, ja, reduzier doch mal Gewicht oder reduzieren Sie doch mal Gewicht oder entspannen Sie sich doch mal oder treiben Sie doch mal Sport. Aber die Menschen werden ja mehr oder weniger dann mit dem Wie alleine gelassen. Ne? Das ist ja das, wo DIGAs zum Teil auch ansetzen, weil 90% nutzen ja auch verhaltenstherapeutische Ansätze.
Genau, also DIGA sind vielfach wirklich da, wo Versorgungslücken aktuell bestehen. Wir haben auch mal eine interessante Umfrage gemacht. Wir haben gefragt, wer ist denn bei euch im Gründungsteam? Und 90% der Unternehmen sind von Menschen gegründet worden, die vorher in diesem Versorgungsbereich gearbeitet haben und gesehen haben, da gibt es einfach eine Lücke. Also wir wissen alle, jeder, der im System mal krank war, dass das System, so wie es aktuell ist, auch nicht optimal aufgestellt ist. Und die ja bieten einfach eine Möglichkeit, dieses Wissen, was ja in Leitlinien vorliegt, und der Nutzen ist dann ja nachgewiesen in der Studie, im Alltag anzuwenden, also unabhängig von Zeit und Ort und auch über das hinaus, was das System gerade schon bietet. Also ich denke zum Beispiel an onkologische Therapien. Oft ist gar nicht die Zeit im Gespräch, zum Beispiel noch über Ernährung oder Sport zu sprechen und das dann gleichzeitig auch noch zu behalten und in den Alltag einzubinden. Da kann die Liga halt super helfen und das haben wir gerade gar nicht im System. Das fehlt.
Ja, genau. Und das finde ich halt sehr, sehr spannend, weil wir da ja auch eine Antwort haben eigentlich auf einen Trend in der Gesellschaft. Also ich habe heute nachgeschaut für einen Vortrag und im Vergleich zu vor 5 Jahren nehmen 20% weniger junge Frauen die Pille zur Empfängnisverhütung, weil die einfach nach Alternativen suchen, die möglich sind zur Empfängnisverhütung. Und das sind im Zweifel auch digital unterstützte, in Anführungsstrichen natürliche Wege. Und das ist ja auch sehr, sehr spannend, also dass es da auch ja einen Trend gibt von einer Zielgruppe, die jetzt natürlich nicht so viel krank ist, ja, aber die insbesondere auch bei psychischen Erkrankungen total viel betroffen ist. Was seht ihr da für Trends? Also weil gerade im Bereich Psych sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit den Apps auf Rezept in Deutschland.
Ja. Also super spannender Bereich, den du ansprichst. Aktuell können DIGA zum Beispiel zur Empfängnisverhütung oder auch bei Schwangerschaft nicht eingesetzt werden. Also es gab schon Anbieter, die das versucht haben. Und wir haben uns da jetzt auch stark für gemacht, dass digitale Anwendungen dann eben auch für solche Bereiche erstattet werden, eingesetzt werden.
Weil genau ist das jetzt nicht ausgeschlossen?
Ja, jetzt kann man das, schafft man das nicht damit ins Verzeichnis, ja. Also und da hoffen wir sehr auf auch eine Gesetzesänderung jetzt im anstehenden Gesetz. Und das Spannende ist ja, was du ansprichst, ist also die Wearables, die Präzision der Wearables und diese ganzen Dinge, das wird ja immer besser und das können DIGA ja dann sehr gut transferieren in den Alltag der Patienten oder in dem Fall noch nicht mal Patient, sondern der Versicherten. Und da haben wir halt viel mehr Möglichkeiten und die Forschung geht ja auch weiter. Also zum Beispiel, ich denke da an eine Anwendung bei Migräne. Man weiß ja, dass das mit den Blutzuckerspiegeln zusammenhängt. Also die neuesten Erkenntnisse aus der Forschung dann für alle zugänglich zu machen und damit eben auch Medikamentenverbrauch einzusparen und die Lebensqualität zu verbessern, das ist einfach ein super großer Hebel und den müssen wir nutzen.
Ja, jetzt höre ich schon, Medikamentenverbrauch einsparen. Da sieht man, das ist ja eben das Interessante auch im Gesundheitswesen, finde ich. Wenn eine Innovation kommt, dann ist es meistens so, dass irgendein Geschäftsmodell dann vielleicht nicht mehr so relevant ist. Also wir sehen ja auch gerade schon sehr viel Partnerschaften zwischen pharmazeutischen Unternehmen und Apps auf Rezept herstellen, die teilweise Jahre brauchen, bis das dann wirklich wird, weil so ein Big Pharma hat natürlich vielleicht noch sogar längere Prozesse als das B-Pharm, würde ich mal sagen. Aber es gibt ja Hello Better mit Ratiopharm oder es gibt jetzt Selfie mit Pfizer und es gibt weitere interessante im Bereich der Orthopädie, die bald Partnerschaften launchen, ja. Also es gibt da schon einiges. Das heißt, wir kommen eigentlich in so ein ganz neues Versorgungsangebot für Patientinnen und Patienten rein. Und ich finde es auch spannend, dass du nochmal explizit auf Wearables hinweist, weil wir werden damit ja auch immer mehr lernen und auch bei Erkrankungen wie jetzt Migräne, die sehr schwer behandelbar sind oder Endometriose oder so, wo es gar keine Therapien gibt, auch über Daten, die dann generiert werden, ja auch Erkenntnisse gewinnen, die dann wieder für Therapien auch genutzt werden können.
Ja, genau. Also genau, was du sagst, ist es zum einen für den Patienten selber natürlich sehr relevant. Für den Arzt ist es viel relevanter. Der kann ja auch viel besser die Therapie steuern, hat viel mehr Informationen, als er derzeit hat, wo der Patient ja nur punktuell kommt. Ich bin deshalb auch der Meinung, dass auch das, ja, dass wir uns sehr viel damit beschäftigen sollten, wie eigentlich die Ansicht der Daten beim Arzt dann vorliegt, weil das wird ja noch, also es wird ja auch direkt das, den Arzt-Patienten-Kontakt verändern, wenn ich da eben noch zusätzliche Informationen habe. Und ich habe eigentlich neulich mal darüber nachgedacht, ob sich dann auch dieses ganze Konzept der evidenzbasierten Medizin nochmal weiterentwickeln muss, weil aktuell evidenzbasierte Medizin heißt, ich habe die Leitlinien und dieses Wissen wende ich auf den individuellen Fall an. Und dann werde ich nochmal jetzt eine zusätzliche Komponente bekommen, nämlich Daten aus der Anwendung des Patienten, die ich in diese Therapieentscheidung zusammen mit dem Patienten einbinden kann. Und das erfordert natürlich auch nochmal andere Skills beim Arzt und einen anderen Filter, den er vorsetzen muss, um zu sagen, okay, was ist jetzt relevant? Und ich glaube, ja, das wird super spannend, weil es eben auch diese Konsultation verändern wird, plus natürlich die ganzen Geschichten mit HomeKits, also wo Labortestung verlagert wird und viel mehr eben auch schon vor dem Arztbesuch stattfindet.
Ja, das ist ja auch dein Hintergrund, ne? Du bist ja Pharmazeutin und du hast dich davor ja auch viel mit Forschung beschäftigt.
Genau, ja, vorher habe ich mir sehr viele Studien angeguckt. Genau, ja.
Da ist das natürlich spannend, wenn man dann halt diese ganzen Themen weiterdenkt. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich hatte ja eben gesagt, ich sehe so zwei Perspektiven, die ich gerade super spannend finde. Das eine ist eben, was macht das jetzt eigentlich, diese Apps auf Rezept? Wo stehen wir da eigentlich davor? Weil wir verstehen ja ganz oft nicht, welche Auswirkungen solche Innovationen haben auf, wie wir ein Arzt-Patienten-Verhältnis oder Ärztin-Patientin-Verhältnis etc. leben, wie eine Kommunikation stattfindet im Gesundheitswesen, wie Menschen mit ihrer Gesundheit umgehen. Also es sind ganz viele Ebenen, die davon berührt werden, wo wir noch gar nicht wissen, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Und was das eben auch für Forschung, für ja, das Angebot, was wir Menschen machen können im Gesundheitswesen, was das bedeutet. Die zweite Thematik, die ich extrem spannend finde gerade, und das ist ja auch etwas, was deinen Alltag wahrscheinlich bestimmt, ist diese unternehmerische. Du hattest eben schon gesagt mit Krü und wer war der zweite nochmal?
Zaba.
Ja, genau. Zaba sind jetzt zwei Telemedizinanbieter vom deutschen Markt weg.
Also Zaba ist noch da, aber genau, also eingeschränkter für Videosprechstunden, sagen wir mal so. Genau.
Ja, okay. Deswegen wusste ich es auch nicht, weil ich habe nur Krü mitgekriegt, dass die weg sind und wirklich das Geschäft in Deutschland eingestellt haben. Jetzt ist es so, es ist total schwer gewesen, für die überhaupt so ein Business Case hinzubekommen, weil Ärztinnen und Ärzte ja nur 30% ihrer Zeit telemedizinisch verbringen dürfen. Und das ist regulatorisch alles total schwierig. Man muss wirklich so einen individuellen Case dann da drum herum bauen. Und jetzt sehen wir ja auch die ersten Insolvenzen. Also die populärste DiGA hat Insolvenz angemeldet, Adipositas. Was kann man jetzt sagen? Okay, die hätten Rückstellungen bilden müssen für irgendwelche Nachzahlungen, die sie leisten müssen, weil ja die DiGA-Preise nicht von vornherein festgelegt waren, sondern nur vorläufig. Und dann kriegt man entweder Geld oder man muss welches zahlen, je nachdem, wie der Preis dann verhandelt wird. Aber wir sehen eben unternehmerische Realitäten. Und diese unternehmerischen Realitäten bedeuten auch, dass es vielleicht ja mal an der einen oder anderen Stelle dann ein Unternehmen halt nicht schafft. So ist das eben im Innovationsbereich. Aber das ist ja auch etwas, dass das Gesundheitswesen so eigentlich nicht so viel kennt, oder? Also so zumindest in dieser Brisanz.
Also das sind jetzt ganz viele verschiedene Fragen. Ja. Gezählt hattest du ja auch nochmal darüber gesprochen, quasi wie spannend jetzt die Ansätze sind. Und da will ich eigentlich nur nochmal einmal kurz ergänzen, was daran eben auch so interessant ist, dass ich Erkrankungen kausal auch bekämpfen kann. Also das heißt, ich muss nicht symptomatisch vorgehen, sondern ich kann durch Verhaltensänderungen Erkrankungen auch kausal bekämpfen. Also das vielleicht noch so als Ergänzung, was eigentlich auch das Potenzial hinter diesem ganz neuen Bereich ist, den wir dann ja auch noch wissenschaftlich begleiten, denn die haben ja alle die Studien und ja, die Daten werden dann gegebenenfalls, wenn wir da jetzt noch eine weitere Gesetzgebung bekommen, vielleicht auch Teil eines größeren Gesundheitsdatennutzungskonzeptes sein, wo eben verschiedene Daten gemerged werden. Das ist vielleicht das eine. Genau, der Telemedizinbereich ist in Deutschland ja anders aufgestellt als in anderen Ländern. Also es gibt nirgendwo sonst diese Beschränkung von diesen 30% der Behandlungsfälle. Also ein Arzt darf 30% seiner Patienten telemedizinisch behandeln.
Prozent seiner Zeit oder 30% seiner
Behandlungsfälle?
Seiner Behandlungsfälle. Hast du mal verstanden, woher das eigentlich kommt?
Nein, also es war ja aufgehoben in Pandemiezeiten. Es waren ursprünglich mal 20%. Dann war schon die große Erweiterung auf 30 und man möchte halt keine Praxen, die nur virtuell sind. Ja, das möchte man nicht, um quasi die analogen Standorte irgendwie zu behalten. Ich glaube, dass es schon Sinn macht, mal über neue Leistungserbringertypen nachzudenken. Also in anderen Ländern gibt es das und in anderen Ländern dürfen Telemedizinanbieter auch Ärzte anstellen und haben eben auch dann einen ganz anderen Stellenwert im System. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie das im Digitalgesetz gelöst sein wird. Also da ist ja eine Aufhebung oder eine Flexibilisierung dieser Grenze vorgesehen. Aber insgesamt, und das finde ich eigentlich das Spannende hinter dem Telemedizinbereich, ist, geht es auch vielfach darum, wie zum einen, was wollen Patienten? Die wollen das schon. Was wollen Ärzte? Und da sehen wir auch eine Differenzierung zwischen jüngeren und älteren Ärzten. Also Jüngere wollen eigentlich auch mal im Homeoffice arbeiten. Die wollen flexible Arbeitszeiten haben. Und das bietet alles die Telemedizin. Plus, ich kann natürlich sehr effizient auch die Fachkräfte einsetzen. Ich kann mich viel besser telekonzilartig vernetzen mit anderen Berufsgruppen. Und ich kann damit eben auch die Versorgung auf dem Land besser gestalten. Also Telemedizin, finde ich, ist nochmal so ein ganz eigenes Feld, was aus meiner Sicht dringend einen Anschub braucht in diesem Land, weil wir sonst, du hast es auch anfänglich erwähnt, in ganz große Probleme laufen, was auch die Versorgung angeht. Und ich glaube, die Kassen sehen das auch, dieses Thema, und da wird jetzt was passieren.
Genau, das nur mal kurz, bevor wir jetzt zu dem unternehmerischen Teil kommen, weil sich da eben alles durcheinander gewurschtelt, würde ich da gerne nochmal einhaken, denn das finde ich halt auch spannend, weil Telemedizin ist ja jetzt so diese Gesetzgebung oder diese Regulatorik, du darfst nur 20% oder 30% machen, die impliziert ja von der Denke, dass wir so Ärzte haben, die machen mal Telemedizin, mal nicht Telemedizin. Jetzt würde ich denken, wenn ich jetzt als Ärztin Telemedizin mache, habe ich ja eine ganz andere Interaktion mit Patientinnen und Patienten. Das heißt, ich muss mit denen sprechen, ich muss es über Fragen rauskriegen, vielleicht über die Stimme, vielleicht über das, was ich sehe. Das heißt, in dem Moment, wo ich richtig gut bin in Telemedizin, habe ich da ja eigentlich eine besondere Kompetenz. Ja? Und für mich ist das gefühlt was komplett anderes, als jetzt jemandem face-to-face gegenüber zu sitzen. Und ich denke irgendwie vielleicht, ja, wenn wir irgendwann von der Krankenkasse, ja, haben wir dann digitale Anamnese und dann gibt es erstmal eine telemedizinische Konsultation, bevor man überhaupt irgendwo hingeht. Und vielleicht haben wir dann ja sogar Fachärztinnen und Fachärzte für Telekonsultation, die da darauf und alle Tricks dann können, man drauf haben muss. Oder ich weiß nicht, wie denkst du darüber?
Ja, das ist eine spannende Frage. Was ist denn so quasi die Voraussetzungen für Telemedizin? Und ich kann sagen, viele der Unternehmen, also alle, die ich kenne im Verband, haben natürlich Qualitätssicherungsmaßnahmen. Das heißt, es gibt natürlich Vorgaben an die Ärzte und auch eine Schulung davor, wie Telemedizin abläuft. Und das ist super spannend. Es wird auch geforscht in dem Bereich. Also ich war mit einem Professor, der dann irgendwie mit seiner Weise so Fragen, zum Beispiel, ist noch jemand anders im Raum? Also Dinge, die ich ja sonst in der Praxis sehe, die ich dann explizit abfrage, ja, weil das eben schon auch manchmal einen Einfluss darauf hat, wie der Patient reagiert. Und dann ist natürlich auch ganz entscheidend, und das liegt aber aus meiner Sicht schon, das kann ein Arzt sehr gut einschätzen, ob er in diesem Fall telemedizinisch weiter die Behandlung durchführen sollte oder nicht. Und ich glaube, diese Triage-Fragen, die dahinter sind, die sind erstens, glaube ich, gut einschätzbar, wenn man eben auch dann gewisse Leitfäden an der Hand hat. Und viele der Fälle, also es gab auch mal eine ganz interessante Studie, die dazu, also die das verglichen hat, die Diagnosen, die gestellt wurden, und die waren sehr, sehr ähnlich zu dem im analogen Bereich, wenn man das vergleicht. Also da hat man auch keine großen Unterschiede gesehen. Genau, also insofern glaube ich, dass das als Wissenschaftsdisziplin super spannend ist. Also wie nehmen das die Patienten wahr, wie nehmen das die Ärzte wahr, wie machen wir das qualitätssicherungsseitig? Und wir glauben auch, ganz wichtig, dass die Ärzte, die Fachgesellschaften sich damit auch auseinandersetzen sollten, weil das natürlich wahrscheinlich auch nochmal neben diesen allgemeinen Fragen fachdisziplinspezifische Bereiche gibt. Und die Dermatologen haben das zum Beispiel in einer Leitlinie schon aufgenommen. Aber da fehlt noch viel in Deutschland. Und da wünschen wir uns
mehr. Aufruf an die Fachgesellschaften, setzt euch doch lieber mit solchen Sachen und auseinander, statt irgendwie zu sagen, warum das nicht geht mit der Telemedizin, sondern die Frage ist ja eher, wie verändert das auch diese Interaktion und was brauchen wir eigentlich dafür? Also finde ich eine viel spannendere Frage, weil sie auch so nach vorne gerichtet ist. Und das ist ein total wichtiger Punkt. Also das ist mir so auch nicht aufgegangen, dass wir einfach dadurch, dass wir in Deutschland viel darüber reden, wie wir jetzt Dinge dann vielleicht doch nicht machen oder dass sie nicht gemacht werden dürfen, dass wir so ein bisschen wenig den Fokus darauf richten, diese neuen Themen wirklich zu verstehen. Und wir merken ja bei all diesen Innovationen, dass sie wirklich eine große Veränderung des gesamten Verhaltens ja auch bewirken oder mit anstoßen, die wir erst verstehen können, wenn der Zug rollt. Also vorher ja nicht. Wir können das ja nicht vorher. Das finde ich so interessant, weil wenn man jetzt überlegt, was hat Google gemacht oder Social Networks, die strukturieren eigentlich Informationen, ja, und ranken Informationen nach Wichtigkeit oder was sie halt als relevant erachten auf Basis unserer Daten. Aber damit haben sie zum Beispiel Machtverhältnisse in der Gesellschaft total krass beeinflusst und auch unsere soziale Interaktion. Also nehmen wir das Beispiel Influencer. Ja, da gibt es, wenn man auf Gen Z guckt, dann vertrauen da irgendwie 40% vertrauen extrem Influencern und kaufen Sachen, und das gab es ja früher nicht. Also super spannender Punkt.
Also absolut. Ich meine, wir sind ja in einem Transformationsprozess. Mhm. Transformationsprozesse haben es an sich, dass ich das Ergebnis nicht kenne. Und das bedeutet aber, und das merken wir auch vielfach, dass gewisse Vertreter von den einzelnen Richtungen, also Ärztevertreter oder eben auch Krankenhausvertreter, manchmal glaube ich, allein weil sie Sorge davor haben, nicht zu wissen, wo sie am Ende rauskommen bei diesem Transformationsprozess, einfach schon mal per se blocken. Ja? Und das ist sehr schade. Und ich glaube, da ist vielleicht dann auch nochmal die Mentalität in verschiedenen Ländern entscheiden. Es gibt vielleicht auch, wir sagen ja auch in Deutschland, wir sind ein bisschen kritisch sehr bürokratielastig, und das zeigt sich natürlich dann auch in so einem Transformationsprozess, wo Angst davor ist, und du hast es erwähnt mit der Strukturierung von Daten, damit hängt ja auch Transparenz zusammen. Ja? Und es gibt vielleicht auch Menschen, die es gar nicht unbedingt so wollen, dass da mehr Transparenz ist, obwohl man jetzt erstmal denken würde, ja, ist eine gute Sache. Ne? Sodass, glaube ich, dieser Transformationsprozess super wichtig, super notwendig ist und da auch aus meiner Sicht vielleicht nochmal das letzte Plädoyer mit einer Technologieoffenheit rangegangen werden muss. Wir sehen es jetzt zum Beispiel im Pflegebereich. Es funktioniert, es wird ja so nicht weiter funktionieren. Wir haben einen immensen Anstieg an Pflegebedürftigen und immer weniger Pflegefachkräfte. Das ist ja sehenden Auges, laufen wir da auf ein Riesenproblem zu, und das wird es auch nicht, wenn Minister nach Brasilien fliegen und versuchen, Pflegefachkräfte anzuwerben, das wird das Problem nicht allein nicht lösen. Abgesehen davon sind wir ja auch leider als Standort in Deutschland gar nicht mehr so attraktiv, wie man ja irgendwie auch von Rankings erfährt. Aber ich will jetzt gar nicht so eine negative Stimmung reinbringen, sondern wirklich den positiven Spirit, dass Technologien und digitale Innovation da helfen können und dass sie ein Hebel sind. Und damit gab gestern auch eine spannende Veranstaltung, wo ich war, da ging es um die Pflegeanwendungen. Wirklich diese Triple-Win-Situation bringen. Für den Pflegebedürftigen könnte die Pflege besser werden, auch für den pflegenden Angehörigen, weil das sind 1 Million Menschen in Deutschland. Für das System ist es auch besser, weil oft sind das auch Effizienzgewinne. Und für die Pflegedienste auch, weil sie schon vielleicht vorab wissen, was gerade für Probleme vorliegen. Und all diese Dinge, da liegt so viel Potenzial. Wir müssen es halt aber auch mit einer bisschen mit einer Schnelligkeit und einer Vehemenz jetzt auch auf die Strecke bringen, weil 10 Jahre haben wir jetzt nicht
noch. Ja, klar. Und mit einer richtigen Zielorientierung. Deswegen war ich eigentlich auch happy jetzt über die Digitalstrategie, weil da sind ja inhaltliche Leitbilder und Visionen, Ziele wirklich so auch drin verankert. Weil das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in Deutschland oft vergessen haben, über das Klein-Klein der Diskussion, wirklich diese großen Themen. Wir brauchen schnellere Zugänge, irgendwie bessere Verteilung, mehr Effizienz. Also so, ne, das ist ja ein weiterer Punkt. Also wahnsinnig spannend, und auch das ganze Thema, was du eben noch angesprochen hast, BIPA, digitale Pflegeanwendungen, da stehen wir ja noch ganz am Anfang. Und da kommen jetzt sind die Ersten in der Entwicklung, und das finde ich auch ein super spannendes Thema. Da mache ich auch bald einen Podcast zu, also zum Thema Pflege,
ja,
um so ein bisschen zu ergründen, was kann man da eigentlich mit Technologie alles leisten.
Werbung. Unser Werbepartner Dr.Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr.Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr.Lib-App. Werbung Ende.
Und jetzt finde ich noch ein Thema spannend, weil du ja einem Verband vorstehst. Und dieser Verband wurde gegründet, um Unternehmen eine gebündelte Stimme zu geben. Jetzt sind es über 170. Man sieht einfach da, wie, also es wurde gegründet vor 3,5, 4 Jahren.
Vor drei Jahren.
Ja, Wahnsinn. 170 Unternehmen in 3 Jahren. Also da weiß ich jetzt gar nicht, ob es da irgendeinen anderen Verband gibt, der so eine krasse Vielfalt hat. Da sieht man einfach, wie dynamisch der Markt ist. Aber wir sehen auch, weil wir haben, glaube ich, in den letzten 2 Jahren, habe ich eine Zahl neulich nachgeguckt, 300 Millionen Funding für Digas, für Apps auf Rezept, also Venture Capital, Risikokapital, was da reingeflossen ist. Sehr viel Geld für Telemedizin, aber auch für neue Praxiskonzepte, die digital unterstützt werden. Jetzt haben wir aber ein Investorenklima, was aufgrund der weltweiten Wirtschaftskrise ziemlich abflaut. Also es fängt sich gerade wieder so ein bisschen. Aber nach einem ganz krassen Peak vorletztes Jahr ist es total in den Keller gerauscht. Und jetzt haben wir unternehmerische Realitäten. Das heißt, die Unternehmen müssen jetzt auch liefern. Und wir sehen aber, es ist halt zäh. Ja, wie schätzt du das gerade ein? Also werden wir jetzt bald so ein Sterben von Digital Health Unternehmen sehen?
Also erstmal kennt man ja auch schon Zahlen, dass der Bereich Digital Health weniger stark betroffen ist als andere Branchen. Einfach weil es ein Wachstumsbereich ist, weil Gesundheit jeden betrifft. Und das wissen natürlich auch die Investoren. Also ich glaube, da lege ich hundertprozentig meine Hand für ins Feuer, dass dieser Bereich in den nächsten Jahren wachsen wird und auch stark wachsen wird. Und wie gesagt, jeder, der einmal im System war, sieht 10 Baustellen, die ihr da verbessern könnte. Wichtig ist natürlich, dass auch neue Zulassungswege mit Reimbursement-Strukturen geschaffen werden, dass es dabei nicht stehen bleibt, was wir haben. Und das bringt aus meiner Sicht Win-Win-Situationen fürs System und aber natürlich auch wirtschaftlich, weil diese Unternehmen da wachsen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, denn viele stehen jetzt auch vor der Frage, gehe ich in die USA oder bleibe ich hier in Europa? Und wir verlieren ja schon in vielen anderen Bereichen gerade an Boden. Und ich glaube, dass die Politik da jetzt ganz dringend auch hinschauen muss, dass die Rahmenbedingungen in Europa für Zulassungen gut sind. Ne? Weil wir haben Medizinprodukte, Zertifizierung, Klasse 2a und drüber hast du zum Teil Wartezeiten 2025 bei benannten Stellen. Ja, das ist ja innovationsfähig. Ich kann jetzt nicht irgendwie 2 Jahre warten, bis ich dann mal überhaupt beraten werde. Ne? KI-Regulierung sehen wir, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir da auch nicht Doppelaufwände haben. Also es gibt schon Sachen, wo die Politik auch einfach die Möglichkeit hat, das zu steuern. Also welche Zulassungswege schaffe ich? Genau, und dann, glaube ich, muss man sich als Unternehmen natürlich überlegen, gerade ist mehr Profitabilität und Wachstum halt etwas weniger stark, als es vielleicht noch irgendwie vor 2 Jahren war, so vom Fokus her. Aber ich glaube, es gibt unfassbar viele Möglichkeiten, in diesem Markt was reinzubringen. Und das Schöne ist ja, dass man damit auch wirklich Menschenleben verbessert, also positives Feedback bekommt. Das hören wir immer wieder von den Unternehmern, die wirklich so dankbare Patienten haben, die aktuell im System total hinten runterfallen. Und das motiviert natürlich auch, in so einem Bereich zu gründen. Und ich finde, es ist ein besonders wichtiger Bereich, wo Innovationen ja besonders vielen Menschen helfen. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Wo Innovationen aber auch sehr, sehr herausfordernd sind, weil, und das ist etwas, das kommt ja auch noch hinzu bei Digitalisierung, wir haben ein System, wir haben die Anforderungen des Systems, ja, das System hat eine Stimme, die Menschen, die diese Lösung dann am Ende nutzen, oft nicht so sehr, also vielleicht noch die Ärztinnen und Ärzte, aber die Patientinnen und Patienten jetzt nicht so strukturiert. Es gibt Mitwirkungsmöglichkeiten, aber die sind auch begrenzt. Also ich rede jetzt von Regulatorik. Ja. Das heißt, das finde ich auch so interessant, und jetzt springe ich eigentlich fast wieder zu unserem ersten Thema. Bei DIGAs, es geht ja immer darum, dass es sicher ist und dass es auch evidenzbasiert ist. Und erst dann kommt irgendwann ganz hinten vielleicht noch ein bisschen Usability. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt gerade im Gesundheitssystem schmerzlich lernen, auch mit der EPA, mit dem E-Rezept. Diese verschwurbelten Lösungen, ja, wo für jeden Stakeholder, der irgendwie sagt jetzt, also ich möchte aber bitte auch noch hier, dass das und das berücksichtigt wird, ja, von meinem Interesse, dass wir da irgendwie Lösungen entwickeln, die dann so kompliziert sind oder am Ende halt keinen Spaß machen oder wo das eben auf der Strecke bleibt. Das sind halt komplette Rohrkrepierer, und dann müssen wir halt damit leben, dass wie im Moment 90% aller gesundheitsrelevanten Daten in Silicon Valley oder nach Asien fließen. Und das finde ich halt auch spannend. Aber ich meine, solche Themen, um jetzt kriege ich tatsächlich den Querverweis zu meinem letzten Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Solche Themen sind ja auch Themen, die du quasi als Vorstehende eines Verbandes dann auch mit in die Diskussion versuchst, dann einzubringen. Und ja, das ist ja das auch, was Lobbying ist, wahrscheinlich. Dann für euch, oder?
Also erstmal, genau, ist die Nutzerperspektive total relevant und jedes, also Softwareprodukt, wir hatten dazu auch mal ein spannendes Projekt, wo dargestellt wurde, in welchen Phasen werden Patienten eigentlich bei der Erstellung oder beim Design von einem Softwareprodukt eingebunden, also da einfach mal Transparenz zu schaffen. DIGA müssen nämlich, das haben sie als Kriterium, das müssen sie erfüllen, die müssen nutzerfreundlich sein und das müssen sie auch nachweisen. Und zum Beispiel DIPAs müssen auch eine altersgerechte Nutzbarkeit nachweisen. Also diese Anforderung hat der Gesetzgeber schon mit reingeschrieben und genau, die Hersteller machen das sowieso, weil sie natürlich auch wollen, dass die Anwendung genutzt wird. Was viel wichtiger ist, und das ist ein Punkt, der dann auch auf der politischen Ebene liegt, sind dann zum Teil so Prozesse, wo wird die DIGA denn eingebunden? Und zum Beispiel, es gibt ja diese digitale Identitäten, da gibt es ja eine große Diskussion dazu, da geht es um den Freischaltprozess, also wie melde ich mich bei der EPA an oder dann eben auch bei der DIGA, weil die müssen das dann auch anbieten. Und da ja, herrscht in Deutschland eine große Debatte, oder also bei den Beteiligten, die das entscheiden dürfen, Debatte, wie kompliziert soll der denn sein in Kombination mit dem Datenschutzniveau, was da im Hintergrund liegt. Und da finde ich es wirklich total wichtig, dass wir in irgendeiner Form priorisieren, weil es nützt mir nichts, wenn jemand das gar nicht mehr nutzen kann mit seinem Gerät, weil er sich alle 6 Stunden auf eine komplizierte Art und Weise einwählen muss, dann brauche ich die Anwendung auch gar nicht zu machen. Ja, das macht keiner. Da muss einfach auch wirklich ein Realitätssinn reinkommen und auch nicht so dieses paternalistische Verständnis von Gesetzgebung, so nach Motto, wir trauen euch das nicht zu, dass ihr das selber entscheidet. Also, und da sind ja auch Ansätze, kommen ja jetzt auch rein, dass man sagt, der Patient kann das auch selber entscheiden, in welcher Form er das wahrnehmen möchte. Aber das ist eine große Debatte und ich finde es wirklich sehr, sehr wichtig, dass das nicht so nebeneinander steht, weil was nicht passieren darf, ist, dass das dann auf die Herstellerseite übertragen wird und das so hingeworfen wird und du kannst das quasi nicht beides erfüllen. Du kannst nicht altersgerechte Nutzbarkeit und dieses Datenschutz- und Datensicherheitsniveau, was dann gefordert wird, was auch noch nicht mal, sagen wir mal, meistens irgendwie mehr bringt als die andere Variante, aber einfach nur, weil das irgendwie was ist, was sich in einem Ministerium ausgedacht wurde oder in einem Institut. Also da wirklich der große Appell und da sind wir auch ganz aktiv dran, dass Nutzerfreundlichkeit und einfache Zugangswege das A und O sind.
Ja, weil ja, das ist interessant, weil ich glaube, die Leute, wenn sie es dann halt, das ist ja so, um etwas verbessern zu können, brauchst oder um etwas wirklich in Gänze verstehen zu können, musst du es ja immer erstmal sehen. Das heißt, in dem Moment, wo wir eine digitale Gesundheitsanwendung auf ein Stück Papier irgendwie konzipieren oder auch den regulatorischen Prozess, werden solche Dinge vielleicht depriorisiert. In dem Moment, wo man dann aber ein fertiges Produkt sieht und dann eben auch versteht, warum das so kompliziert ist, weil das ist ja häufig etwas, das weiß ja ein Nutzer oder eine Nutzerin nicht. Die sagen dann, warum haben die denn diese EPA so bescheuert gemacht? Oder ich persönlich bin einfach zu ungeduldig, um durch diesen E-Rezept-Prozess, da muss ich 4 Schritte machen mit Papier und das... Da muss ich mir richtig einen Tag frei nehmen, so einen Fokustag, ja, und also das kriege ich gar nicht hin irgendwie in meinem Tag, ja, wo alles so schnell gehen muss. Und man braucht ja schon sehr viel Wissen, um zu verstehen, warum ist das denn so? Was ich halt interessant finde, ist, dass wir ja jetzt die ersten Lösungen haben, dass wir sehen, wie schlecht die zum Teil sind von der Accessibility, von der Usability. Und dass meine Hoffnung ist, dass die Regulatory Bodies und der Gesetzgeber und alle, die das auch sehen und dass ihr die natürlich darauf auch hinweist, dass das extrem wichtig ist. Also, und dass wir da halt Schritt für Schritt weiterkommen, weil das kann ja keiner wollen, außer ganz wenige Leute. Und das finde ich manchmal schwierig, wenn wir uns dann an denen orientieren. Also wir orientieren uns dann an denen, sagen wir 5%, denen das Sicherheitsniveau so wirklich extrem wichtig ist. Und die restlichen 95% verlieren wir dann aber halt damit.
Ja, ja, das ist eine Frage der Governance und wer da welche Rechte hat, das soll ja auch im Digitalgesetz angefasst werden. Genau, also bei DIGA und DIPA kann ich sagen, die Anwendungen selber müssen nutzerfreundlich sein, das müssen sie nachweisen. Der Weg dahin, also wie wird diese Authentifizierung sein, was du ansprichst, der ist in Diskussion und da bringen wir uns natürlich auch ganz stark ein, weil ich sehe es genau wie du, das muss einfach und nutzerfreundlich sein.
Ja. Das wäre jetzt nochmal meine Frage zum Abschluss. Ja, was macht ihr, um einfach Digital Health in Deutschland voranzutreiben jetzt und auch für die Unternehmen, die bei euch Mitglied sind, gute Marktbedingungen zu schaffen. Also du hast es gerade schon gesagt, ihr seid im Digitalgesetz, in einer Digitalstrategie dann beteiligt, ihr macht so Eingaben, definiert Anforderungen. Man sieht bei euch, ihr veröffentlicht oft White Paper, Stellungnahmen. Also ich finde, da kann man euch auch immer ganz gut folgen, wenn man so ein bisschen Update haben will. Wie sieht das noch so praktisch aus, was ihr macht?
Genau, also du hast es schon erwähnt, wir gucken ganz viel natürlich, was sind Gesetzgebungen, die anstehen, aber was sind auch Ideen, die wir haben, was sich verändern muss, und dann sprechen wir mit allen, wo wir das Gefühl haben, die sind relevant, um diese Prozesse anzustoßen. Das kann das Bundesministerium für Gesundheit sein, das sind aber natürlich auch alle anderen Stakeholder im System, von Gematik über BfArM, Ärzteverbände, also wirklich Patientenorganisationen, also alle, die man so kennt, weil mit Verbündeten geht es dann oft auch leichter. Und dabei ist es, glaube ich, sehr wichtig, also wir arbeiten so, dass wir uns schon versuchen, einer Lösung anzunähern, die sehr konkret ist, weil, was ich immer festgestellt habe, die anderen können das, also jetzt wenn man erst im Dialogprozess ist, dann macht das natürlich auch total Sinn, erstmal zu schauen, in welche Richtung wollen wir gehen. Aber wenn es schon ein bisschen klarer wird, was man möchte, dann ist es auch sehr entscheidend, das ziemlich genau zu formulieren und an welcher Stelle das Gesetz auch reinkommen soll, weil das ist so eine Denkarbeit, die macht der andere nicht für dich sozusagen, und da ist es super, sehr gut vorbereitet zu sein, und da sind wir auch im Verband sehr gut aufgestellt. Und wir machen natürlich auch, also ich hatte das schon erwähnt, wir geben auch Schulungen für Ärzte mit anderen Partnern zusammen, Bündnis junger Ärzte oder auch dem Hartmann-Bund, weil wir es total wichtig finden, diese Kommunikation überhaupt zu dem, was da jetzt gerade neu passiert. Und ich glaube, da sollte auch in Deutschland noch viel mehr passieren. Also ich hoffe, dass dieses neue Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit da auch eine Rolle übernehmen kann, weil wir hatten ja schon darüber gesprochen, dieser Transformationsprozess, der erfordert sehr viel Kommunikation. Und alles rund um EPA, E-Rezept, ich glaube, da ist eine professionelle kommunikative Begleitung für Adressatengruppengerecht super wichtig. Und da machen wir viel zu wenig. Und deswegen entstehen dann auch so, es ist so ein bisschen vielleicht so sehr viel Halbwissen, und Leute wissen nicht genau, was sie damit anfangen können oder wo sie auch zum Beispiel den Vorteil haben, wenn ihre Daten systematisch erfasst werden. Das hat ja ganz viel mit Patientensicherheit zu tun, wenn der Notarzt weiß, was ich für Medikamentenunverträglichkeiten habe. Und ich glaube, das wissen viele immer noch nicht, was da uns auch entgeht derzeit in Deutschland. Ja, und ich glaube, neulich gab es auch eine Statistik, wo wir beim Alter sind, was Menschen erreichen, und da sind wir super relativ weit hinten in Europa, was ja auch nicht unser Anspruch sein kann bei einem der teuersten Gesundheitssysteme. Und unter anderem Daten helfen natürlich ganz systematisch und auch individueller zu schauen, wo die Probleme sind. Und es sterben in Deutschland immer noch Leute wegen Medikamenteninteraktion zum Beispiel. Ne?
Aber jetzt ist natürlich wieder in der Diskussion dann doch die Beiträge lieber zu erhöhen statt.
Ja.
Ja, ich meine, das ist halt, das wissen wir beide auch. Ja, es ist echt wirklich, man muss sich da eingraben, weil es gibt keine einfachen Antworten im Gesundheitssystem. Wenn jemand dir einfache Antworten liefert, was ich auch manchmal mache, wenn ich auf irgendeinem Panel sitze, dann wird man gefragt, woran hapert es, und dann hast du halt einfache Antworten. Aber eigentlich muss man ja in jeden Strang wirklich reingehen und das entheddern, weil die Akteure, die heute sagen, wir wollen Mitspracherecht und ihr entscheidet das alles über unsere Köpfe hinweg, die haben gestern an den Lösungen von heute eigentlich mitgearbeitet, und da ist es total wichtig, wirklich auch diese Fachkompetenz dann zu haben und diese, wie du das gesagt hast, Denkarbeit zu machen. Deswegen finde ich super, dass es euch gibt, weil ich bin totale Verfechterin von Digitalisierung. Ich glaube, wir brauchen das, und ich hätte es auch einfach gerne, weil ich habe Faxgeräte schon immer gehasst, und Papierkram kann ich überhaupt nicht managen. Das ist einfach, ich und Papierkram ist einfach Setup for Failure. Deswegen habe ich auch ein persönliches Interesse daran. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und für die Offenheit und wünsche euch auf jeden Fall weiter viel Erfolg. Und ja, und dann sind wir gespannt auf das Digitalgesetz oder den Referentenentwurf.
Ganz lieben Dank, Inga.
Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr alle Links und Informationen auf www.visionäre-gesundheit.de. Visionäre mit AE.